Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schauen die Runde. Nur zwei Gäste, zwei politische Positionen, die viel unterschiedlicher tatsächlich nicht sein könnten. Über Deutschland, über die zentrale Frage der nächsten Jahre und im Grunde auch Jahrzehnte, nämlich wie weiter mit dem Sozialstaat wollen wir sprechen. Können wir uns nicht mehr leisten, sagt der Kanzler. Bullshit, sagt Bärbel Baas. Und es ist sehr schwer zu erraten, dass Janine Wissler, die stellvertretende Fraktionschefin der Linkspartei, deutlich in der Bullshit-Fraktion zu Hause ist. Der Sozialstaat, sagt sie, hat selbst in der SPD mittlerweile keinen einzigen konsequenten Verteidiger mehr. Dabei, sagt sie, hat uns ausgerechnet diese SPD die ganze, Achtung, tapfer sein, ich zitiere wörtlich, Hartz-IV-Scheiße eingebrockt. Herzlich willkommen.
Danke.
Und dabei hat sie auch diesen Mann im Visier, Peer Steinbrück, von dem sie sagt, der hat ganz viel von dem Schlamassel, in dem wir gerade stecken, mit zu verantworten.
Welche Ehre.
Der wiederum kontert und sagt, na gut, Frau Wissler war ja früher auch mal in einem marxistischen Verein, da muss man ein bisschen nachsichtig sein und da muss man dann wahrscheinlich auch so reden. Aber ich sehe in allen Vorschlägen, haben Sie gesagt, in allen Vorschlägen der Linken keinen Ansatz zur Lösung der Probleme, um diese Republik auf die Höhe der Zeit zu bringen. Und ja, natürlich müssen wir ran an eine richtige Reform des Sozialstaates. Die große Frage ist, wie? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend zu später Stunde. Herr Steinbrück, vielleicht die erste Frage an Sie, bevor wir dann gleich wirklich in den Sozialstaat eintauchen. Von wem stammt folgender Satz? Es ist nicht das prognostizierte Desaster geworden.
Jedenfalls von jemandem aus der SPD, angesichts der Kommunalwahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen.
Richtig.
Und ich vermute, entweder war es der Generalsekretär oder es war der Parteivorsitzende.
Es war die Parteivorsitzende.
Ne? Mhm. Da war ich ja dicht dran.
Wie finden Sie das?
Ich kann dem zustimmen, aber es sollte nicht...
Der Generalsekretär sagte, es ist schlimm, aber nicht so schlimm, wie wir gedacht haben.
Ja, wenn
das der Anspruch der SPD ist, dass man sagt, es ist schlimm, aber nicht so schlimm, wie wir gedacht haben, dann ist doch alles in Ordnung.
Ja, dann liegt die Messlatte ziemlich niedrig. Mhm. Aber um darauf zurückzukommen, nein, es war kein Desaster, aber es ist eine Fortsetzung des Absprungs. Und es sollte die SPD sehr motivieren, sich mit den Gründen zu beschäftigen. Und die liegen erkennbar darin, dass weite Teile der klassischen Kernwählerschaft der SPD, insbesondere im nördlichen Ruhrgebiet, von unseren Themen nicht mehr erreicht wird oder sich bei der SPD nicht mehr aufgehoben fühlen.
Das ist wahrscheinlich richtig, aber den Satz höre ich so jetzt seit ungefähr wie vielen Jahren? 10 Jahren? Also ja, gut. Jeder weiß, woran das liegt. Jeder sieht's ja auch. Ja, seit gut. Schröder 600.000 Wähler, glaube ich, verloren.
Ja, gut. Ich glaube, in Ihrer Sendung habe ich mal
60% sowas. 60% der Wähler verloren.
In Ihrer Sendung habe ich mal gesagt, 95% der Wahlbevölkerung interessieren sich weniger für eine Cannabis-Legalisierung. Sie interessieren sich weniger für das Namensrecht. Sie interessieren sich weniger für eine biologische Selbstbestimmung. Sie interessieren sich weniger für geschlechtsneutrale Toiletten als für Jobs, innere Sicherheit, Migration und eine vernünftige Verwaltung, die Dienstleistung bringt, die sie abfragen, und eine intakte Infrastruktur. So, und wenn man glaubt, man könnte aus der legitimen Interessenlage von Minderheiten, die ich für legitim halte, aber aus der Addition dieser Minderheitsinteressen parlamentarische Mehrheiten zimmern, dann liegt man verkehrt.
Sie meinen, wenn man sich nur noch um Partikulargruppen kümmert und nicht mehr um die, die den Karren einfach ziehen, übersetzt?
Ja, wenn man sich
zunehmend
auch um sogenannte identitätspolitische Themen kümmert, statt sich zu fragen, was sind die Kernanliegen und die Sorgen einer breiten Wählerschaft, ohne darüber Minderheitsinteressen und Interessen und auch legitime Anliegen zu vergessen. Dazu ist ja Politik da, aber dass man die Prioritäten setzt. Was ist wichtig, was ist weniger wichtig?
Sören Link kennen Sie, den Duisburger
Oberbürgermeister. Ein sehr guter Oberbürgermeister.
Richtig, der sein Wahlergebnis noch mal verbessert hat.
Ja, einer der wenigen. Er muss trotzdem in die Stichwahl.
Ja, ich weiß, aber dennoch, da ist einer, der kämpft. Und der sagte neulich, ich bin Mitglied der Partei der Arbeit geworden. Ich bin für soziale Gerechtigkeit. Ich habe keine Lust mehr, verarscht und beschissen zu werden. Das ist aber genau das, was da passiert. Und traditionelle SPD-Wähler sind die, die hart arbeiten und morgens früh aufstehen und die sozusagen dann die Opfer sind von dem, was er verarscht und beschissen nennt. Was meint er damit?
Naja, er formuliert deutlich das, was er wahrnimmt, insbesondere aus der unmittelbaren Funktion eines Oberbürgermeisters, der die Verhältnisse in Duisburg ganz gut kennt. Und die sind fast paradigmatisch für andere Städte des Ruhrgebietes auch. Das bringt er etwas martialisch auf den Punkt, aber nicht falsch in meinen Augen.
Nochmal, was meint er genau?
Ja, er meint, dass der Kontakt der SPD zu diesem Teil der Wählerschaft verloren gegangen ist. Das ist in anderen Worten das, was ich auch schon gesagt habe. Was ist aus der Sicht der Wähler wahlentscheidend gewesen bei diesen Kommunalwahlen? Und das war ein Thema wie Jobs, innere Sicherheit, Migration, wie funktioniert eine Verwaltung, wie ist der Zustand der Schule meiner Kinder, welchen Modernisierungsbedarf haben wir bezogen auf die Infrastruktur? Und es spielt dabei auch eine Rolle, dass viele Leute wissen, dieser Sozialstaat braucht erhebliche Reform, wenn er die Qualität behalten soll, die ihm zusteht, weil er ein hohes Kulturgut ist unserer Gesellschaft.
Die Analyse ist so interessant, ne? Wenn man Sören Link hört, der sagt klipp und klar, ich bin in diese Partei gegangen, weil ich für soziale Gerechtigkeit bin. Ich habe keine Lust mehr, verarscht und beschissen zu werden. Er meint damit den Sozialleistungsmissbrauch, der in seiner Stadt auch ein Thema ist und den Bärbel Baas auch schon zum Thema gemacht hat. Und dann kommt der Vorsitzende, Lars Klingbeil, und sagt in der Analyse dieser Wahl Folgendes: Wir reden uns selbst manchmal klein. Die AfD reitet ja diese schlechte Laune. Die AfD lebt von dieser Polarisierung und davon, dass die Leute unzufrieden sind. Sind Sie zufrieden mit so einer Analyse?
Naja, sie ist teils richtig, aber sie trifft, wie ich glaube, nicht die gesamte Bandbreite der Gründe, warum die AfD in einem Aufschwung sind. Es ist zum einen in der Tat...
Mir geht es um die Sprache auch, also um die Aussage. Ich meine, das ist Wohlfühlsprech.
Ja, nun bin ich nicht dazu da, Herr Lanz, alle diese Kommentare selber zu kommentieren, meine eigenen Leute. Also aber ich
verteile. Sie sind
ja
so ein Freund der klaren Aussprache, ja, deswegen ist das so interessant, mit Ihnen zu besprechen.
Sie können mit mir gerne darüber reden, welche Gründe sehe ich mit Blick auf den Aufstieg der AfD. Mhm. So, das ist ja kein spezifisch deutsches Phänomen, sondern ist ein ziemlich international, europäisch und in den USA. Das heißt, wir stellen fest, die wirken im Sinne einer Renationalisierung. Sie wollen zurück in die eigene Wagenburg, in der Annahme, damit die Widrigkeiten dieser Welt ersparen zu können den anderen. Zweitens, sie sind ganz klar gegen eine Elitenbildung, weil sie feststellen, dass diese Eliten in Politik, in Medien, in Wirtschaft, im Journalismus nicht widerspiegelt das, was die Menschen tatsächlich bewegt. Was ja teilweise richtig ist. So, und sie sind erkennbar darauf getrimmt, in der Tat einen Kulturkampf zu inszenieren, weil sie genau wissen, dass der polarisiert und dass der den Keil treiben kann in die etablierten Parteien des demokratischen Zentrums. Davon leben sie. Und das passiert nicht nur in Deutschland, sondern es passiert in unseren europäischen Nachbarländern und woanders auch. Bei uns in Deutschland kommt spezifisch wahrscheinlich hinzu die Lage in den neuen Ländern vor dem Hintergrund einer in Teilen jedenfalls nicht geglückten Wiedervereinigung.
Aber jetzt reden wir ja über ein westdeutsches Wahlergebnis, ne?
Ja, aber das sind dann die Gründe, die ich da aufgestellt habe. Da sind viele, die sagen, das Zukunftsversprechen gilt nicht mehr. Ich sehe für meine Kinder oder für mich selber nicht mehr dieselben Aufstiegsmöglichkeiten wie bisher. Es ist die Fragestellung, wie es mit meinen Jobs aussieht.
Das Gefühl, dass es nicht fair und gerecht zugeht?
Ja, aber dann sind wir auch bei Punkten, wo die sagen, ich maloche, ich zahle Steuern und Abgaben und dann sehe ich auf der anderen Seite, dass offenbar einige durch die Addition von Sozialleistungen plus Schwarzarbeit ein höheres verfügbares Einkommen haben als ich. Und die kriegen einen dicken Hals, weil sie sagen, das Lohnabstandsgebot gilt nicht mehr. Es sind auch einige dabei, die sagen, ich werde nicht fair bezahlt in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Dann sind wir bei dem Thema Mindestlohn. Aber die Fragestellung, wie sieht ein effizienter, auf die Bedürftigkeit zentrierter Sozialstaat, ist eines der Themen, das dort auch eine große Rolle spielt.
Über die Frage, wie muss so ein Sozialstaat aussehen in Zukunft, werden wir gleich intensiver diskutieren. Das ist, glaube ich, das zentrale Thema für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, würde ich sagen. Die Frage, wie wir diesen Staat organisieren. Frau Wissler, Ihre Wahlanalyse, wie geht die? Sie haben ja ganz gut abgeschnitten, Linkspartei, ne? Was war das? Knapp 6%?
Knapp 6%, ne? Genau. 1000 Mandate etwa.
So, Sie waren vorher fast sozusagen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Sie sind sozusagen zurück und Sie haben das auch entsprechend gefeiert. Wie geht Ihre Analyse?
Also, was ich nicht teile, ist, was Sie sagen, dass die SPD sich zu viel um Minderheiten gekümmert hätte, sondern ich glaube, das Problem ist, dass sie zu wenig für die Mehrheit getan hat und dass sie zu wenig dafür getan hat, dass die Menschen den Eindruck haben, dass es auch um ihre Lebensverhältnisse geht, dass sich was verbessert. Früher war der Begriff der Reform mal ein Begriff, mit dem man verbunden hat, mir und meinen Kindern wird es mal besser gehen, das geht voran. Mittlerweile zucken die Leute ja eher zusammen, wenn sie Reform hören. Und das eben auch gerade in der Zeit der Ampel, aber auch davor und auch jetzt, so drängende Probleme wie bezahlbarer Wohnraum, der Pflegenotstand, ja, dass das alles überhaupt nicht angegangen wird. Das ärgert die Leute. Also damit will ich sagen, nicht das Problem ist, dass es das Cannabis-Gesetz gibt, das ist aus meiner Sicht überfällig, oder auch das Selbstbestimmungsgesetz, sondern dass man eben es nicht geschafft hat, in der Breite die Lebensverhältnisse zu verbessern, was dann, und ich finde, da haben Sie einen Punkt, dann auch den Raum geöffnet hat, dass Rechte dann eben solche Kulturkampf, dass einen solchen Kulturkampf führen. Und damit will ich sagen, dass aber die Grundlage für auch einen Aufstieg der Rechten und auch für dieses Ergebnis der AfD schon auch, und das, da stimme ich Ihnen zu, Abstiegsängste sind, dass Menschen ja, die Sorge haben, ob sie sich ihre Wohnung noch leisten können, die Angst haben, dass sie Rechnungen bekommen, die sie nicht mehr begleichen können. Aber ich finde, wir müssen die Gerechtigkeitsdebatte richtig führen. Und was mich wirklich an dieser Debatte stört,
wie führen wir sie richtig,
ist, wir führen sie richtig, indem wir nicht die gegeneinander ausspielen, die wenig haben, und die, die gar nichts haben. Und wenn wir ein Lohnabstandsgebot haben wollen, dann müssen wir über höheren Mindestlohn reden und über Tarifbindung reden. Viele Menschen arbeiten nicht mehr zu Tariflöhnen. Und darüber zu diskutieren, dass die Bürgergeldbezieher weniger haben müssen, davon hat doch gar niemand was. Also die Lebenssituation der alleinerziehenden Verkäuferin oder des Busfahrers verbessert sich ja nicht, indem andere weniger haben. Ganz im Gegenteil. Und das, der Punkt kommt mir in der Debatte zu kurz. Desto größer die Angst vor Erwerbslosigkeit ist, desto größer ist doch der Druck auf die Löhne. Weil warum soll ich denn als Arbeitgeber jemanden einstellen zu vernünftigen Bedingungen, zum Tariflohn, wenn ein Erwerbsloser zu jeden Bedingungen diesen Job annehmen muss, damit er nicht sanktioniert wird. Verstehen Sie? Also meine Sorge ist, dass wir damit eine Rutschbahn der Löhne und einen weiteren Druck auf die Tariflöhne machen. Und deswegen würde ich gerne diskutieren, wie können wir die Lebensbedingungen verbessern und wie können wir vielleicht mal über die reden, nicht da unten, sondern die da oben, die
darüber reden wir gleich, über
sehr viel Vermögen zusammenballen und sich
Steuerideen reden
auch an der Finanzierung
von Aufwand. Frau Wissler, Sie haben jetzt ungefähr 2:30 geantwortet und das ist auch in Ordnung.
So lange bei Ihnen komme ich zu Wort, das ist ja...
Ja, jeder, der was zu sagen hat, darf reden. Aber wenn er sich im Kreis dreht und sich im rhetorischen Unterholz verläuft, dann muss ich ihm manchmal ein bisschen raushelfen.
Das ist sozusagen das ganze Ding.
Nicht ein einziges Mal ist das Stichwort Zuwanderung jetzt gefallen. Nicht ein einziges Mal. Die Partei, die wir da hinten sehen, die am Plakat wieder gerade sehen, und das spielt im Ruhrgebiet eine Riesenrolle, die lebt nur von diesem Thema.
Ja, natürlich.
Und Sie sagen, da gibt es kein Thema. Sind Sie weiterhin, also Ihre Partei, weiterhin für unbegrenzten Zuzug?
Also,
ich habe das in Ihrem letzten Wahlprogramm gelesen. Ich frage.
Also vollkommen klar ist, dass wir in Deutschland, und das bestreitet ja auch niemand, Zuwanderung brauchen und dass wir aufhören müssen, Migration erstmal als ein Problem zu sehen. Diese ganze Gesellschaft würde zusammenbrechen ohne Migration.
Das ist
natürlich
ein anderes
Thema. Ist das doch, das ist genau das Thema.
Nein.
Die
Meine
AfD,
Frage war,
das,
sind Sie weiterhin Geschäft, für unbegrenzten Zuzug? Das war die ganz simple Frage.
Es gibt keinen unbegrenzten Zuzug und das ist doch, also wir haben uns, glaube ich, bei der letzten Sendung schon darüber unterhalten, dass die Mehrheit der Menschen, die auch weltweit auf der Flucht sind, ja überhaupt nicht bis Europa, bis nach Deutschland kommen. Ja, wir brauchen Zuzug, aber ich würde gerne darüber diskutieren, was die eigentlichen Probleme sind, weil Sie haben doch recht, dass die AfD die ganze Stärke daraus zieht, dass wir eine in Teilen vollkommen hysterische Debatte über Zuwanderung führen.
Also wir haben nur eine hysterische Debatte, wir haben kein Problem mit Migration.
Migration ist mit Herausforderungen verbunden, selbstverständlich. Wir brauchen Sprachkurse, wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Zugänge zum Arbeitsmarkt, selbstverständlich. Ich würde gerne darüber diskutieren.
Sind wir jetzt genau im Ruhrgebiet?
Ja, genau. Also, Lassen Sie uns darüber reden. Schauen Sie, wir haben zum Beispiel, wenn wir das vergleichen, dass beispielsweise ukrainische Geflüchtete in vielen Ländern Europas eine viel höhere Integration in den Arbeitsmarkt haben nach kurzer Zeit als in Deutschland. In Deutschland haben wir jetzt die Situation, dass die syrischen Geflüchteten seit 2015, die haben mittlerweile eine höhere Arbeitsmarktintegration als der Durchschnitt der Bevölkerung, zumindest die männlichen Zugewanderten. So, dann lassen Sie uns doch darüber reden.
Woher nehmen Sie diese Zahl?
Die Zahl können Sie nachprüfen. Also die Zahl
ist jetzt gerade zu
10 Jahren. Wir schaffen das. 10 Jahre ist diese Zahl, die man ja abrufen kann. Und
ist das nicht, weil die Bundesagentur für Arbeit sagt, wir haben 41% in Jobs.
Genau, das sind die Zahlen, die es vorher gab. Nach den Zahlen in dieser Studie sind sie etwas höher. Aber auch die Zahlen der Bundesagentur...
65% versus 41% ist nicht ein bisschen höher, das ist richtig viel.
Ja,
rechnen wir uns etwas schöner, als es ist, ist meine Frage.
Naja, also erstmal ist es so, dass natürlich die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten natürlich auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Weil
die Leute
geht
sind
um
seit 10 Jahren hier, Frau Wissler.
Ja, genau.
Seit 10 Jahren.
Ja, nicht...
Also, um die ging's.
Ja, also... natürlich nimmt es eine gewisse Zeit in Anspruch, bis Menschen auch in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Wir haben nichtsdestotrotz diese Entwicklung. Auf was ich hinweisen möchte, ist, dass wir in anderen europäischen Ländern, das ist doch gerade mein Punkt, eine höhere Arbeitsmarktintegration haben. Woran liegt das? Es liegt eben daran, dass Abschlüsse schneller anerkannt werden. Es liegt daran, da dass die Arbeitsmarktintegration erleichtert ist. Die Frage müssen wir uns noch stellen. Also die Frage ist doch, wenn in Deutschland weniger Ukrainer arbeiten als in anderen Ländern, liegt das ja nicht daran, dass wir die besonders faulen Ukrainer bekommen haben, sondern dass es hier offensichtlich Hemmnisse gibt. Und darüber müssen wir doch reden.
Oder keine Notwendigkeit. Herr Steinbrück, ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wir müssen da zu Reformen kommen und da müssen wir auch unbequeme Wahrheiten deutlich aussprechen?
Ja, ich glaube, dass wir uns mit der Frage der Effizienz unseres Sozialstaates beschäftigen müssen und ob dieser Sozialstaat wirklich getrimmt ist auf die wirklich Bedürftigen. Ich glaube, dass unter dem enormen demografischen Druck Verhältnis Einzahler, Leistungsempfänger, zweitens einer Überkomplexität dieses Sozialstaates und seiner falschen Justierung auf die der falschen Justierung, dass eben nicht die Bedürftigkeit im Mittelpunkt steht, sondern dass in weiten Teilen eine, sagen wir mal, eher Mittelschicht auch von den Sozialleistungen profitiert, wir vor erheblichen Herausforderungen stehen. Was die Überkomplexität betrifft, also der Normkontrollrat sagt, es gibt 170 steuerfinanzierte Sozialleistungen. Das IFO-Institut redet sogar von 500 verschiedenen steuerfinanzierten Sozialleistungen. Eine alleinerziehende Frau mit einem pflegebedürftigen Vater hat Anspruch auf 12 Sozialleistungen, für die 8 Bewilligungsstellen zuständig sind. Und in den Anträgen muss sie 4 verschiedene Definitionen von Einkommen zugrunde legen. Das ist die Lage des Sozialstaates. So, und da sich zu verweigern, jeder Debatte oder jede Debatte über eine solche Reform zu diskreditieren, als die Abrissbirne, die jemand durch den Sozialstaat rasen lassen will, oder die bösen Sozialdemokraten, die nicht mehr Sachwalter des Sozialstaates sind, um von einem hohen moralischen Standort dann wahrzunehmen, wir sind die eigentlichen Wahrer des Sozialstaates, hilft nicht. Wenn wir nicht aufpassen, wird dieser Sozialstaat zum Sozialfall. Mhm. Und deshalb sage ich all diejenigen, die sich nicht an die Frage heranmachen, wie die Überkomplexität zu lösen ist, wie eine demografiefeste Altersversorgung zu lösen ist und wie die Effizienz dieses Sozialstaates stärker zu verbessern ist, die sind diejenigen, die dieses hohe Kulturgut des Sozialstaates an die Wand fahren.
Wo ist das?
Ich finde, dass
das geht gegen Sie.
Das weiß ich gar nicht.
Kann man so sehen. Sie machen ja den Sozialdemokraten den Vorwurf, dass sie nicht die Sachwalter des Sozialstaates sind. Das ist ihr Einfangssinn. Ja, entschuldigen Sie.
Würde ich auch so sagen, aber ich finde jetzt den Punkt, den Sie gemacht haben, jetzt, dass Dinge überkomplex sind, dass Dinge besonders kompliziert sind, dass man überall Anträge stellen muss, da gebe ich Ihnen total recht. Also wir wollen den Sozialstaat auch reformieren. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Ja, es gibt den Kinderzuschlag, es gibt das Kindergeld, es gibt die Anträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Wir sagen, lasst uns eine Kindergrundsicherung einführen. Das macht vieles einfacher. Reden wir über das Bürgergeld. 7,5 Milliarden Euro geben wir dafür aus für die Verwaltung des Bürgergelds. Das heißt, wir beschäftigen
52 oder 50 Milliarden.
Ja, wir beschäftigen Menschen, die Erbsen zählen bei denen, die wenig haben und gucken, wo da noch irgendwie Centbeträge sind, statt irgendwie das Geld mal zu nutzen, um zu schauen, wo vielleicht wir bei den Fragen von Steuerbetrug vorgehen können. Ich will nur sagen, da haben Sie doch einen Punkt und das sehe ich auch so. Wenn man mit Eltern beispielsweise von behinderten Kindern spricht, die sagen einem, das, man muss jedes Jahr beantragen und immer noch nachweisen, dass das Kind immer noch gehbehindert ist und man immer noch ein behindertengerechtes Auto braucht. Also ich finde, hier zu vereinfachen und hier zu entbürokratisieren und nicht die Menschen dazu zu zwingen, jede Leistung und jede Schulfahrt irgendwie beantragen zu müssen, vollkommen richtig. Kindergrundsicherung, das würde ganz viel auch an Bürokratiekosten sparen.
Argument verstanden. Das
und
heißt,
an Aufwand für die Betroffenen.
Das heißt, Sie sind, Frau Wissler, Team Bullshit? Im Sinne von, können wir uns natürlich weiterleisten, diesen Sozialstaat, so wie er jetzt ist, im Wesentlichen, wenn wir ein bisschen Strukturen verbessern, ein bisschen schlanker werden, in der Bürokratie einfacher werden, dann geht das. Das läuft.
Also ich bin noch nicht Verteidigerin, dass Sozialstaat so, wie er heute ist, sondern wir wollen doch Reformen haben,
wollen
aber
Sie
in eine
mehr
andere
Sozialstaat?
Richtung. Ja, natürlich brauchen wir mehr Sozialstaat, selbstverständlich.
Das heißt, Sie wollen mehr Bürgergeld, Sie wollen mehr Grundsicherung? Ich will es nur verstehen.
Ja, selbstverständlich. Schauen Sie, wir haben Situationen, wo Menschen in der Altersarmut leben, wo Rentnerinnen sich fragen müssen, ob sie essen oder heizen, weil sie sich beides leisten können. Wir müssen die Rentenarmut sicher machen, ja, selbstverständlich. Und dazu brauchen wir Reformen. In der Krankenversicherung laufen wir auf ein Desaster hin. Natürlich brauchen wir dort Reformen. Ja, Richtung Bürgerversicherung, Abschaffen der Zweiklassenmedizin, alle zahlen ein. Ja? Also auch die, die eben bisher privatversichert sind. Also wir brauchen doch Sozialstaatsreform. Ich sage doch nicht, dass der Status quo ist gut. Und wenn Frau Baas von Bullshit redet, ich sag mal so, eine Nullrunde jetzt für Bürgergeldbezieher finde ich auch ziemlich ein Bullshit, weil die Preise steigen. Das heißt also, die Leute haben doch noch weniger. Und dass wir wissen doch, dass die Kinder, die im Bürgergeldbezug aufwachsen, eben nicht die gleichen Chancen haben. Dass sie nicht die gleichen Zugang zur Bildung haben.
Ich will es einmal verstehen. Und da sitzt sozusagen jemand, der dem Kanzler recht gibt, wenn er sagt, wir können uns das nicht mehr leisten. So geht es nicht mehr
weiter. Das will ich nicht sagen, dass wir uns das nicht leisten können. Aber wir müssen uns die Frage stellen, wie sieht es mit der Erwirtschaftungsseite aus, um dann diesen Sozialstaat zu finanzieren? Also ich nenne mal einige wenige Zahlen. Die sogenannte Sozialstaatsquote in Deutschland ist inzwischen, ich glaube, bei 31,2%. Das heißt, fast ein Drittel unserer wirtschaftlichen Leistungen geben wir für den Sozialstaat aus. So, die Frage ist, wie weit ist das steigerbar, wenn gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit...
Darf ich mal verstehen, historisch, woher kommen wir da?
Ich vermute mal, dass es lange Zeit ungefähr 25-26% gewesen sind. Dann ist es mal kurz runtergegangen. Jetzt ist es wieder über 31%. So, ungefähr 38% des Bundeshaushaltes gehen in Sozialausgaben hinein. Keine Kritik daran, sondern eine Kritik daran, wie bei einer zunehmenden Wettbewerbsdruck, den wir haben und der Fragestellung, wie Deutschland dann auch diese Wettbewerbsfähigkeit erhält, wie erhalten wir die wirtschaftlichen Grundlagen, um diesen Sozialstaat zu finanzieren? Wenn das eine Frage ist, die Herr Merz versucht hat zu thematisieren, gebe ich ihm recht. So. Gleichzeitig darf man in der Tat die Frage stellen, wie effizient ist dieser Sozialstaat? An welchen Stellen bietet er die richtigen Anreize, auch Arbeit aufzunehmen? Entspricht er auch dem Gerechtigkeitsempfinden derjenigen, die mit ihren Steuern und Sozialversicherungsabgaben diesen Sozialstaat finanzieren? Das sind alles Fragen, die in meinen Augen auf die Tagesordnung gehören.
Und ist es damit getan, dass man der Eindruck wirkt, im Moment häufig so erweckt, wir organisieren das ein bisschen um, wir verschlanken das. Sie sagten, wir geben vom Bürgergeld knapp 7 Milliarden nur für Verwaltung, Management sozusagen aus, was enorm viel Geld ist. Ich kann diese Zahl jetzt so schnell nicht überprüfen, aber ist denkbar, ja, dass das so in dem Bereich liegt. Das heißt, wir verschlanken das und dann haben wir kein Problem mehr.
Nein, das habe ich ja nicht gesagt, also sondern wir müssen die Sozialversicherungssysteme auf andere Grundlagen stellen.
Müssen wir irgendwo sparen?
Ja, wie gesagt, bei der ganzen Frage von Gängelung, Bürokratisierung in dem Bereich sehe ich schon Einsparmöglichkeiten.
Aber nicht bei Ausgaben an
sich. Ich sage mal so, ich sehe schon Sparmöglichkeiten. Also wenn wir Bürgergeldbezieher, davon sind über 800.000 Menschen, die in Arbeit sind, aber aufstocken müssen, weil sie nicht genug verdienen. Das heißt also, auf Kosten der Allgemeinheit subventionieren wir Niedriglöhne, sind natürlich auch Leute in der Teilzeit, die dann keine Kinderbetreuungsangebote oft haben. Also da kann man natürlich, die Menschen sollen von ihrer Arbeit leben können. Ist nicht richtig, dass aufgestockt werden muss. Das muss der Staat im Moment tun. Aber das könnte man durch einen höheren Mindestlohn.
Mindestlohn?
Ja, natürlich.
Der kleine Friseurbetrieb in Ostdeutschland.
Also wie wollen Sie denn in einer Stadt wie Hamburg, in Frankfurt, in Berlin...
Sie antworten jetzt mit einer Stadt wie Hamburg. Ich rede von einem kleinen Friseurladen irgendwo auf dem Land.
Herr Lanz, als der Mindestlohn eingeführt wurde... Ja. Was wurde uns alles prophezeit? Es würde keine Friseure mehr geben, es würde alles untergehen. Nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Wir wollen nicht, dass das, wenn das Geschäftsmodell ist, man zahlt Niedriglöhne von 5, 6, 7 Euro, dann kann das doch nicht ein Geschäftsmodell sein. Wir müssen doch die Beschäftigten vor der Ausbeutung schützen.
Der Mindestlohn wird nicht politisch definiert, sondern er wird eigentlich definiert, so war es vorgesehen, von einer paritätisch besetzten Kommission.
60% europäische Richtlinie gibt es ja.
Er wird definiert, nicht irgendwie, weil jemand das gerne möchte. Was wünschenswert ist, weiß ich auch, aber von einer Kommission. Das ist leider manchmal in Frage gestellt worden von der Politik, übrigens auch aus den Reihen meiner Parteien, was ich für falsch gehalten habe. Denn wenn man einmal eine solche Kommission dafür instand setzt, dann sollte sie die Kompetenz haben und die sollte auch anerkannt werden, dass sie es ist, die den Mindestlohn in Deutschland bestimmt. Tatsächlich geht er ja auch über diese Kommission in einigen Abständen immer höher. Das scheint mir also nicht das Problem zu sein. Gleichzeitig werde ich natürlich die Kollateraleffekte eines zu hohen Mindestlohnes bezogen auf den Beschäftigungsstand berücksichtigen müssen. Das ist dann der Friseur in den neuen Ländern, die Herr Lanz beschreibt. Und wo einige sagen, zu den Bruttoarbeitskosten, die damit verbunden sind, kann ich keine Beschäftigung mehr anliefern. Das gibt es. Das heißt, bei manchen der sozialpolitischen Vorstellungen, die Ihre Partei haben oder andere, geht mir verloren, welche wirtschaftlichen und beschäftigungspolitischen Auswirkungen hat das. Sie koppeln die Kollateraleffekte damit nicht. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, die Steuern müssen deutlich erhöht werden, zum Beispiel die Einkommensteuer, dann müssen Sie mitkoppeln.
Nicht für alle, nur für die Oberen.
Ja, dann müssen Sie mir sagen, wie der Tarif dann gestaltet ist. Ob der progressiv durchgeht, ja oder nein. Und dann müssen Sie mitkoppeln und vielen, die uns zuhören, auch sagen, dass diese Einkommensteuer, deren Spitzensteuersatz Sie gerne erhöhen wollen, gleichzeitig die Besteuerung der Personengesellschaften in Deutschland sind. Also von sehr viel kleinen, mittelständischen Unternehmen.
Das können wir gerne diskutieren. Nur Herr Steinbrück, einen Punkt verstehe ich nicht. Sie haben eben von den hart arbeitenden Menschen gesprochen und von denen, die jeden Tag arbeiten und Ungerechtigkeitsgefühl haben. Und gleichzeitig wollen Sie mir jetzt sagen, dass 12,82 Euro als Mindestlohn offensichtlich ausreichend ist.
Ich meine,
Sie sind
er hat gesagt,
ein zu hoher Mindestlohn. Also ich habe jetzt, meine unsere Forderung ist 15 Euro Mindestlohn. Wenn Sie das für zu hoch halten...
Nee, entschuldigen Sie, jetzt machen Sie bitte keinen Popanz. Mit keinem Wort
habe ich davon... Nee, da sind wir uns ja einig, wenn Sie auch der Meinung sind, dass der Mindestlohn heute zu niedrig ist.
Ich habe erstens festgestellt, dass die Höhe des Mindestlohnes in Deutschland denen überlassen werden sollen, die dafür vorgesehen worden sind. Und dass der nicht politisch willkürlich festgelegt werden kann. Sondern da sitzen Leute zusammen, die mit ihrer jeweils unterschiedlichen Sichtweise sich einigen auf einen Mindestlohn in Deutschland. Erstens. Ich habe mit keiner Silbe gesagt, dass der jetzige Mindestlohn zu hoch ist, sondern ich habe Ihnen hinzugefügt, dass bei der weiteren Entwicklung des Mindestlohnes die damit verbundenen Beschäftigungseffekte eventuell negativer Art mitgekoppelt werden könnten oder sollten. Nur das habe ich gesagt.
Gut, und er hat sogar gesagt, wo der eigentlich sein sollte, weiß ich selber. Das war so sinngemäß der Satz.
Ich meine, wir reden ja von den 60%, was auch durch die Europäische Union so definiert ist. Nur andersrum ist ja die Frage, wenn sich keiner mehr leisten kann, zum Friseur zu gehen oder essen zu gehen, weil die Menschen ja wirklich reale Einkommenseinbußen haben durch die steigenden
Mieten. Das Argument
gilt
ja auch umgekehrt. Ne?
Ja, dann gibt das natürlich auch ein Problem.
Das Argument gilt ja auch umgekehrt. Also wenn du den Mindestlohn so weit nach oben schraubst, dass der Friseurbesuch so teuer wird, Stichwort Gastronomie, auch ein Riesenthema, dass Gastronomiebesuche, Restaurantbesuche immer teurer werden, dann ist am Ende keinem geholfen.
Aber das ist doch gerade nicht die Entwicklung, die wir haben. Ich meine, die Leute gehen jeden Tag einkaufen und stellen fest, dass die Preise durch die Decke gehen. Ja. Und das liegt doch nicht daran, dass die Kassiererinnen jetzt so irre viel Geld bekommen, sondern dass sich Einzelhandelskonzerne die Taschen voll machen. Also wir haben keine Lohnpreisspirale.
Wer macht sich die Taschen voll? Das habe ich nicht
verstanden. Die Einzelhandelskonzerne. Also ich meine, die reichsten Männer dieser Republik sind die Besitzer von Einzelhandelskonzernen. Die haben in den letzten Jahren hohe Gewinne gemacht. Und es ist doch nicht so, dass die Preise gestiegen sind, weil die Beschäftigten so viel mehr Lohn bekommen hätten, sondern weil im Gegenzug Gewinne gestiegen sind. Und dass jetzt die hohen Preise, die wir erleben, oder auch die Mieten, die ganze Zeit erhöht werden, das hat doch alles nicht die Ursache, dass die Löhne in den letzten Jahren gestiegen sind. Sondern die Ursache ist doch eine andere.
Welche hat es denn?
Bleiben wir
einmal bei den Mieten, bitte.
Ja, bei den Mieten.
Warum sind die Mieten so hoch?
Ja, die Mieten sind so hoch, weil man das Wohnen dem Markt überlässt und weil dann natürlich viele private Vermieter eben sich denken und viele vor allem Immobilienkonzerne sich denken, ja Mensch, wenn ich ordentlich Miete draufschlage, mache ich natürlich einen höheren Gewinn. Und natürlich ist es lukrativer, hochpreisigen Wohnraum zu vermieten als Wohnungen für Studierende, für Familien, für Menschen, die nicht so viel Geld haben.
Ganz kurz, der Wohnungsmarkt, der Mietmarkt ist zu zwei Drittel nicht in den Händen von fiesen, bösen Bonovias.
Absolut.
Von Sparern, die sich eine Wohnung kaufen, um fürs Alter ein bisschen vorzusorgen. Klammer auf, etwas, das ihnen der Staat jeden zweiten Tag im Fernsehen sagt. Klammer zu, kümmert euch bitte selber um eure Altersvorsorge.
Ja, das ist auch ein Teil des
Problems. Und die Rendite, weil sie sagen, die schlagen dann einfach lustig da oben was drauf, weil dann ist das halt ein bisschen schöner. Die Rendite ist so mickrig, dass mittlerweile kaum noch einer irgendetwas an Wohneigentum kauft oder wird, weil er sagt, es lohnt sich überhaupt nicht mehr für mich zu vermieten. Ich werde erstens nur gegängelt und zweitens kommt nichts bei rum. Das ist die Wahrheit.
Naja, wenn es sich nicht mehr lohnen würde zu vermieten, dann wären ja die Immobilienpreise nicht da, wo sie sind. Und ich meine, dass die Angebotsmieten in den letzten Jahren
Wie hoch ist die Rendite?
Es lohnt sich. Es lohnt sich.
Herr Lanz, können immer einen Durchschnitt machen. Die Durchschnittsmiete in Deutschland liegt auch bei 7 Euro, 8 Euro Appes. Das klingt erstmal nicht viel. Mhm. Aber das ist ein Durchschnitt. Also, wenn Sie Millionär sind und ich nicht, haben wir statistisch dann trotzdem beide eine Million. Das ist doch Statistik. Das hilft doch niemandem, der in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt eine Wohnung sucht, einen neuen Mietvertrag, dass die Statistik bei 7 oder 8 Euro liegt, weil wir natürlich viele Altverträge haben.
Okay.
Und dass die Angebotsmieten sich enorm erhöht haben, das kann doch keiner abstreiten.
Große Wohnungsbauunternehmen in Deutschland bieten keinen neuen Wohnraum mehr an.
Genau.
Ja, keine neuen.
So, keine neuen, weil sie, sie keine entsprechende Rendite erzielen, ja, genau. Weil das Bauen so teuer geworden ist und weil das Bauen mit so viel Auflagen verbunden ist und so viel Standards erfüllt werden müssen, dass sie sagen, zu den Bedingungen kriege ich nicht die erforderliche Rendite. Das ist einer der Probleme, warum das Angebot an Wohnraum in Deutschland zu niedrig ist und damit die Mieten natürlich verhältnismäßig steigen gegenüber dem Bestand, den wir haben. Also müssen wir uns sehr viel stärker Gedanken machen, wie bauen wir billiger in Deutschland? Haben wir es mit so vielen Standards zu tun, dass wir vielleicht mehr? Wie bauen wir mehr, um darüber das Angebot so zu erhöhen, dass darüber die Mieten dann tendenziell jedenfalls steigen. Das scheint mir eines der Hauptprobleme zu sein auf dem Wohnungsmarkt.
Aber wir haben da gar keinen Dissens, weil ich würde ja auch sagen, die großen Wohnungskonzerne schaffen gar keinen Wohnraum, weil sie nämlich viel zu wenig bauen, sondern die kaufen Wohnungen auf und erhöhen an vielen Orten die Preise. Das heißt, sie vernichten eher bezahlbaren Wohnraum und schaffen keinen. Deswegen ist der Begriff
Wohnung... Was würden Sie denn mit denen machen? Würden Sie die enteignen?
Also ich bin der Meinung, dass man große Wohnungskonzerne enteignen sollte. Ja, dafür gibt es ausdrücklich die Möglichkeiten im Grundgesetz. Es gab in Berlin einen Bürgerentscheid, einen Volksentscheid dazu, wo 60% fast der Berliner gesagt haben, das muss man enteignen. Da geht es nicht um Oma ihr Häuschen und um jemand, der 2, 4, 8 Mietwohnungen hat. Aber ich bin der Meinung, diese riesigen Wohnungsbestände, die gehören in die öffentliche Hand. Also es kann auch nicht sein, dass die Menschen sich die Miete nicht mehr leisten können.
Wie machen Sie das konkret? Ich würde das mal gerne wissen, wie das funktioniert. Naja, wir reden ja jetzt wirklich über den Sozialstaat und die Frage, wie wir dieses Gemeinwesen in Zukunft organisieren wollen. Es gibt da viele Ideen und wir alle merken, irgendwie ganz so geht es irgendwie nicht mehr weiter. Das wird nicht funktionieren. Wie enteignen Sie Immobilienriesen? Wie machen Sie das?
Na, es gab ja eine Kommission, die das Berliner Senat oder das Berliner Abgeordnetenhaus eingesetzt hat, die ja Wege aufgezeigt haben und das auch gemacht haben. Und ich will nur sagen...
Würden Sie auch Lebensmittelkonzerne enteignen?
Ich will erst mal sagen, in diesem Land wird ja tagtäglich enteignet. Es ist ja nicht so, dass es keine Enteignung gibt. Wenn irgendwo Braunkohle abgebuddelt wurde, dann wurde da dauernd irgendwo Grundstücke enteignet. Wenn Sie eine Autobahn bauen, werden auch Menschen enteignet. Okay. Ich verstehe nicht,
warum andere Dimensionen, ne?
Andere, ja, das ist Äpfel, so, Birnen und ja, so. Da sind ganz, also für den Braunkohleabbau sind ganze Dörfer weggebaggert werden.
Die selber besucht
mit Entschädigungen.
Genau, mit Entschädigungen. Ja. Also ich habe ja auch nicht gesagt, entschädigungslos enteignen. Genau das war doch das Gutachten, das auch da gemacht wurde in der Kommission, die es gegeben hat, wo wirklich hochrangige Verfassungsjuristen aufgezeigt worden. Entschädigungslos habe ich nicht gesagt, aber ich finde schon, dass man sich genau angucken muss, dass man da jetzt auch riesige Beträge in den Rachen wirft, weil ich meine, die haben ja in den letzten Jahren genug verdient.
Okay, bevor wir enteignen, könnten wir vorher nochmal die Steuern erhöhen. Das ist sozusagen das, was immer über allem schwebt. Es läuft immer, Herr Steinbrück, ein bisschen darauf hinaus, je nachdem, mit wem man spricht, die da oben, die sollen es jetzt richten. Und ich frage mich immer, ob diese Milliardärsfamilien, Jan van Aken geht ja immer auf die Bühne und sagt, guten Abend, mein Name ist Jan van Aken und ich möchte, dass es in Deutschland keine Milliardäre mehr gibt. Das finde ich einen interessanten Einstiegssatz. Und da hat man erstmal die Aufmerksamkeit des Publikums. Und daran kann man sich dann auch wunderbar reiben. Und das kann man auch alles so machen. Die Frage ist nur, rettet uns das, wenn wir einfach sozusagen immer wieder auf alle drängenden Fragen, unter anderem zum Beispiel auch auf die demografische Frage, die ganz hart tickt, wenn man sich mal anschaut, wie die Demografie sich in Deutschland entwickelt in den nächsten Jahren. Wie viele Leute, Boomer-Generation, in den nächsten Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, dann Rente beziehen werden. Zwei Menschen werden für einen Rentner sehr bald aufzukommen haben. Das war mal ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Und so lässt sich das sozusagen deklinieren an ganz vielen Beispielen. Rettet uns dann sozusagen der Versuch, einfach ein paar Reichen, sehr Reichen, ein bisschen was wegzunehmen oder alles wegzunehmen und dann ist das Problem gelöst?
Nein, das ist eine Chimäre. Ich gebe zu, das macht sich ganz gut in Verteilungskämpfen und man kann sich auch auf die Barrikaden stellen und den Standpunkt vertreten und das gibt dann auch ein bisschen Feuer und die Tassen klingeln in dem Schrank, aber das löst das Problem nicht, das wir haben. Wir werden uns mit der Effizienz dieses Sozialstaates stärker beschäftigen müssen. Wir werden uns mit der Zielgenauigkeit sehr viel stärker beschäftigen müssen, als das, was wir bisher gemacht haben. Wir werden Verteilungsprobleme berücksichtigen müssen. Aber die klassischen Gräben auszuheben mit Blick auf diese Verteilungskämpfe helfen, glaube ich, unserem Land nicht.
Also höhere Erbschaftssteuer, höhere Vermögenssteuer.
Eine Vermögenssteuer haben wir nicht mehr in Deutschland, die ist ja abgeschafft worden.
Weil zu bürokratisch, zu aufwendig, zu schwer zu erfassen,
irgendjemand
zu erheben.
Kam, ich glaube, in den 90er Jahren zu dem Ergebnis, dass die Vermögenssteuer abgeschafft wird. Ich kann Ihnen nicht mehr die einzelnen Motive erklären. Die Erbschaftssteuer, ich halte die Erbschaftssteuer nicht für ein zentrales Problem in Deutschland. Ich halte auch die Einkommensbesteuerung nicht für ein zentrales Problem in Deutschland. Ich glaube, dass wir schlicht und einfach versuchen müssen, effizienter zu werden in den Systemen, die wir haben. Und viele dieser Systeme sind nicht effizient genug.
Sie sagen aber auch, das wird nicht reichen. Wir werden den Leuten unbequeme Wahrheiten zumuten müssen. Wir werden das umbauen müssen, das ganze System.
Ja, Sie meinen jetzt den Sozialstaat?
Ja.
Ich glaube, wir werden den Sozialstaat sehr viel stärker konzentrieren müssen auf die Bedürftigkeit. Und das bedeutet, dass an manchen Stellen jedenfalls auch Einkommensgrenzen darauf ausgerichtet werden müssen, dass die eigentlich Bedürftigen stärker bevorteilt werden oder stärker unterstützt werden, als dass diese Bedürftigkeitsgrenze weit auch in eine untere Mittelschicht hineingezogen wird. Wir werden unter dem demografischen Druck, unter dem wir stehen, sehr viel effizienter sein müssen mit den Ausgaben, die wir haben bei dieser alternden Gesellschaft. Wir werden zielgenauer sein müssen. Und wir werden natürlich die Produktivität unseres gesamten Wirtschaftssystems deutlich erhöhen müssen.
Was heißt das?
Das heißt, dass wir in der Tat nicht drumherum kommen, wettbewerbsfähig zu sein.
Sagen Sie den bösen Satz, wir werden mehr arbeiten müssen.
Mehr arbeiten nicht, aber jedenfalls effizienter arbeiten müssen. Das heißt, mit neuen Technologien sehr viel dasselbe Bruttosozialprodukt mit einem größeren Kapitaleinsatz wahrscheinlich zu erwirtschaften, weil wir auch bezogen auf die Erwerbspersonenbevölkerung immer weniger werden.
Müssen wir das Renteneintrittsalter nach oben setzen?
Wir werden es jedenfalls nicht mehr weiter deutlich senken können.
Muss die Rente mit 63 weg?
Sie würde in meinen Augen, macht es Sinn, sie zu flexibilisieren. Stärker Anreize dafür zu geben, länger zu arbeiten, insbesondere in Jobs, wo das möglich ist, wo die körperlichen Belastungen nicht so groß ist, dass man mit Fug und Recht sagen kann, mit 63 ist mein Rücken kaputt. Dagegen ist nichts einzuwenden, dass die mit 63 in die Rente gehen. Aber die Flexibilisierungsmöglichkeiten zu schaffen, auch für diejenigen, die sagen, ich will gerne bis 70 arbeiten, ich will gerne bis 71 arbeiten, ich bin auch noch fit genug in der Birne.
Aber wenn wir das ansagen müssen, so wie die Dänen das jetzt gemacht haben, die gesagt haben, 70 ist das neue Renteneintrittsalter.
Ich weiß nicht, ob Sie das rigide für alle einziehen oder jedenfalls dies.
Die werden natürlich auch sagen, ich meine, wenn man sich, der berühmte Dachdecker kommt ja immer.
Ja, das ist das klassische Beispiel.
Genau, das ist ein völliges Mumpitz-Beispiel, weil nach 60 sind nur noch 10% der Dachdecker überhaupt im Dienst. Die haben sich schon vorher verabschiedet, weil es ein sehr, sehr anstrengender Job ist.
Ja.
Schlicht und denen muss man ja helfen.
Ja, deshalb sage ich ja, eine Flexibilisierung des Alter-Eintritts.
Aber werden wir das Renteneintrittsalter an die gestiegene Lebenserwartung koppeln müssen.
Zum Beispiel.
Da reißen Sie jetzt die Augen auf.
Zum Beispiel.
Da habe ich Sie jetzt.
Ja.
Aber das spricht keiner aus.
Naja, das ist unbequem. Dafür kriegt man nicht den Beifall des Saales. Aber bei einer wachsenden Lebenserwartung sich zu sagen, wir flexibilisieren das Renteneintrittsalter, würde jedenfalls bedeuten, eine gewisse Entlastung des Altersversorgungssystems in einer älter werdenden Gesellschaft.
Sie sagen, Herr Steinbrück, wenn diese Bundesregierung es nicht schafft, die Staatsfinanzen in den Griff zu kriegen und eine echte Wende hinzukriegen in vielen Bereichen, dann wird sie den Weg der Ampel gehen. Was heißt das?
Das müssen Sie mir nochmal erläutern, was Sie damit meinen.
Zitat von Ihnen. Sie sagen, wenn es diese Bundesregierung, also Sie wurden sozusagen darauf angesprochen, wie bewerten Sie diese Bundesregierung? Dann sagten Sie, diese Bundesregierung muss wie keine andere zuvor um jeden Preis erfolgreich sein. Weil wenn sie es nicht ist, dann wird sie den Weg der Ampel gehen und dann haben wir ein ganz anderes Thema. Also wenn diese Regierung scheitert, dann hat dieses Land ein Problem. So habe ich den Gedanken verstanden.
Ja, ich würde jedenfalls so formulieren, wenn diese Bundesregierung die zentralen Fragen und Probleme, die wir haben, in einer großen Koalition nicht zu lösen vermag, dann wird jedenfalls das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit eines demokratisch-parlamentarischen Systems, gelinde gesagt, nicht gestärkt. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass diese Bundesregierung zentrale Fragen, unsere Wettbewerbsfähigkeit, ja auch der Reform unseres Sozialstaates, aufgreift und ehrgeizig vorantreibt, um dieses Land in der Tat zukunftsfähig zu halten. Vor dem Hintergrund international massiver Veränderungen um uns herum, denen wir uns einfach nicht entziehen können.
Was heißt das? Wo setzen wir da an? Woher kommt sozusagen das neue Erfolgsmodell für diese Deutschland AG?
Aus der Förderung geht wieder Leistungsfähigkeit, aus der Förderung geht wieder auch Innovationskraft, aus der Förderung geht wegen unternehmenden Unternehmen. Daraus kommt die Leistungsfähigkeit dieses Landes in einem hochproblematischen Wettbewerbsfeld, in dem wir uns bewegen, bei einer alternden Gesellschaft.
Nochmal, wie lösen wir das? Müssen wir Migration anders organisieren? Müssen wir neue Industriecluster aufbauen? Müssen wir sagen, wir gehen rein, beispielsweise Stichwort KI, wir gehen da rein, wir machen das jetzt wirklich, wir skalieren das, wir versuchen das wie die Amerikaner aufzuziehen, vielleicht auf einem europäischen Niveau. Stichwort Elektromobilität, wir versuchen europäische Batterie-Champions aufzubauen. Was ist nötig, um sozusagen ein neues Erfolgsmodell für Deutschland zu entwickeln?
In jeden Fall eine Technologieorientierung, weil wir ohne diese Technologieentwicklung nicht wettbewerbsfähig sind auf den internationalen Märkten. In jedem Fall ein gut ausgebildeter Sozialstaat, aber ein effizienter Sozialstaat. Ein Sozialstaat, der auch so getrimmt ist, dass Leute daran interessiert sind, wieder in Jobs zu kommen und damit ihre Steuern und Sozialversicherungsabgaben zu leisten. Mhm. In jedem Fall ein technologisches Niveau zu halten und auszubauen, das uns international wettbewerbsfähig hält. Eine gut intakte Infrastruktur zu haben und ein Bildungssystem, das dafür die Voraussetzungen liefert. Das sind wesentliche Faktoren, um dieses Land in der Champions League zu halten.
Und über allem, und letzter Punkt mit Ihnen beiden, weil ich auch weiß, dass da die Position der Linkspartei eine ganz andere ist. Verteidigung, Sicherheitspolitik. Frau Wissler, würden Sie sagen, wir sollten weiterhin die Ukraine unterstützen? Wir sollten Geld für Waffen ausgeben, um uns im Zweifelsfall verteidigen zu können? Oder sagen Sie, das ist ein totaler Mumpitz, der da aufgebaut wird, Milliarden in die Rüstung, während es sozusagen in den Schulen von der Decke bröckelt und Putin, das machen wir dann schon irgendwie.
Das ist jetzt ein bisschen verkürzt.
Aber im Grunde läuft es exakt darauf hinaus.
Also wenn man sich jetzt überlegt, dass die deutsche Bundesregierung gesagt hat, 5% Ziel der NATO, das heißt 5% des Bruttoinlandsprodukts für den Bereich Verteidigung und Rüstung. Also wenn man sich mal vorstellt, was das bedeuten würde, das wären 211 Milliarden Euro. Das wäre fast jeder zweite Euro des jetzigen Bundeshaushalts würde damit in die Rüstung fließen.
Ungefähr bei 500 Milliarden.
Der ist jetzt bei 500 Milliarden. Und also wir sind jetzt bei, wenn man alles zusammennimmt, 90 Milliarden circa bei den Verteidigungsausgaben. Also noch mal mehr als eine Verdopplung. Mhm. Und das scheint mir von der Prioritätensetzung also vollkommen absurd zu sein. Und gleichzeitig wird ja gekürzt bei der Entwicklungszusammenarbeit, bei der zivilen Katastrophenhilfe. Dort wird gekürzt, und weil Sie die Solidarität mit den Ukrainern angesprochen haben. Es ist nicht meine Partei, die eine Debatte führt über ukrainische Bürgergeldbezieher und die aus dem Bürgergeldbezug.
Ich habe was anderes gefragt, Sie haben es ja gehört.
Nein, es gehört auch zur Frage Solidarität mit der Ukraine, ja, wie man mit den Geflüchteten umgeht. Und ob man, wie Markus Söder beispielsweise, jede Woche auf Neue fordert, dass die dass sie als Asylbewerber behandelt werden müssen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dass man den Leistungen kürzt. Ich finde, das gehört auch mit rein. Und unsere Position ist, in den letzten Jahren sind die Ausgaben für die Bundeswehr immer weiter erhöht worden.
Darf ich
Sie
noch mal fragen, weil Sie sich da jetzt gerade an Söder abarbeiten. Ich verstehe diesen Punkt nie. Warum darf ein Land von Menschen, die hierher kommen, denen wir sehr großzügig Schutz gewähren, umgekehrt von diesen Menschen nicht etwas verlangen? Das verstehe ich nicht. Die dürfen vom ersten Tag an arbeiten. Naja, die Zahlen sind ja eindeutig. Nirgendwo ist die Integration der Ukrainer und Ukrainerinnen insbesondere in den Arbeitsmarkt so schlecht gelaufen wie in Deutschland.
Ja, und ich würde mal die These wagen, es liegt nicht an den Ukrainerinnen und Ukrainern, die hier sind, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir durch Zufall die bekommen haben, die alle nicht arbeiten wollen, sondern es gibt ein strukturelles Problem in Deutschland. Und ich habe wirklich mit Ukrainerinnen gesprochen, die hier arbeiten wollen, die sagen, ich habe einen Abschluss, bin Ärztin, ja, ich bin hochqualifiziert und die
Frau Wissler, ewig es gibt nicht brauchen. Nur ukrainische wissen Sie viel besser als ich.
Es sind gar nicht nur Ärzte, da haben Sie vollkommen recht. Ja? Aber es geht bis hin zur Erzieherin. Also ich habe mich selber auch mit Fällen befasst, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Die hat alles vorgelegt, alles liegt hier und es ist einfach nicht möglich, dass sie in Arbeit kommen. Ein weiteres Problem haben wir bei den Ukrainerinnen auch, das will ich schon auch ansprechen, dass natürlich viele Frauen allein mit ihren Kindern hergekommen sind und dass es dann halt sehr häufig schon auch an Betreuungsmöglichkeiten fehlt.
Polen, das ist ein reales Problem. Ist in den Niederlanden das Gleiche, ist in Dänemark das Gleiche,
die Liste ist endlos. Ja, in Dänemark sind die Betreuungsplätze ein bisschen besser ausgebaut. Aber ich will doch nur sagen, woran glauben Sie, dass es liegt? Also es liegt doch nicht daran, dass die Ukrainer, die jetzt in Deutschland sind, weniger arbeiten wollen als in anderen Ländern. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen den Menschen Brücken bauen. Ich will doch auch Menschen aus dem Bürgergeldbezug in Arbeit bringen. Das möchte ich doch auch. Aber da muss man bei der Wiedereingliederung ansetzen. Und da wird ja gerade eher Geld gekürzt als Geld reingesteckt.
Verlangen wir zu wenig, wenn wir feststellen, dass Deutschland jedes Jahr Rekordzuwanderung hat? Rekordzuwanderung, jetzt über Jahre hinweg. Und nirgendwo ist der Fachkräftemangel so groß wie bei uns. Der ist doch irgendwas völlig aus der Balance.
Nochmal, aber wir müssen doch darüber reden, woran liegt es? Ja. Und liegt es daran, dass die Menschen, die hierher kommen, nicht arbeiten wollen? Wenn das Ihr persönlicher Eindruck ist, dass die Ukrainer, die vor einem Krieg geflohen sind...
So pauschal würde ich das alles nie sagen.
Ja, nur dann
aber
muss
wir
es
haben
doch
das ist ja ein strukturelles Thema
genau.
offensichtlich.
Und ich frage doch gerade, wie können wir genug Sprachkurse? Wie können wir Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen? Wie kann man eben auch Kinderbetreuung so organisieren, dass Menschen arbeiten können? An diesen Dingen würde ich gerne ansetzen, weil ja, wir brauchen Zuwanderung und ja, wir haben eine Verantwortung für Menschen, die vor Kriegen flüchten, denen eben auch Perspektiven zu bieten. Und da ist mein Eindruck, dass man hier deutlich mehr machen müsste und eben auch Menschen in die Arbeit zu bringen. Weil nochmal, ich möchte doch auch Menschen aus dem Bürgergeldbezug in Arbeit bringen. Ich argumentiere nicht dagegen. Selbstverständlich möchte ich durch Weiterqualifizierung, durch Wiedereingliederungshilfen.
Genau.
Natürlich müssen wir das tun. Die Menschen wollen doch auch arbeiten.
Sie wollen qualifizieren, sie wollen Eingliederungshilfen.
Natürlich.
Das Wort Pflicht taucht bei Ihnen nie auf. Die Pflicht hat immer nur der Staat. Und der Staat sind wir alle.
Also,
der Staat ist diese Gemeinschaft. Der Staat hat ja gar kein Geld. Der Staat verwaltet das Geld von steuerzahlenden Bürgern.
Also, aber
das Wort Pflicht taucht nie auf.
Ich sage es Ihnen nochmal so, ich habe mit vielen Geflüchteten gesprochen, aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Ukraine, wo viele Menschen schwer traumatisiert sind. Und die haben den Krieg erlebt, das darf man ja mal nicht vergessen. Es gibt auch Gründe, warum Menschen nicht arbeiten aufgrund von Traumatisierung. Ich tue mich schwer, einer Frau, die jeden Tag Angst hat um ihren Mann in der Ukraine, der weiter dort ist. Ich tue mich schwer mit Menschen aus Afghanistan, die sich sorgen um ihre Familie, die wirklich die körperliche, die seelische Verwundung haben. Also ich finde, da kann man doch nicht sich hinstellen und sagen, also ihr habt jetzt erstmal eine Pflicht. Wie gesagt, die haben einen großen Teil, der sich in den Arbeitsmarkt integriert. Aber ich finde, die Art und Weise, wie Sie gerade über Menschen sprechen, die vor einem Krieg geflohen sind, die vollkommen neu anfangen. Nee. Ich meine, kann sich ja mal jeder von uns überlegen,
Sie
was das bedeutet.
Sie packen mich in so eine ganz kaltherzige...
Ich will Sie gar nicht in der... Ich weiß, dass Sie ganz viele... Ich weiß auch, dass Sie viel zum Thema Geflüchtete gemacht haben. Sie doch auch, welche Biografien
genau,
es gibt.
Richtig, das weiß ich. Und wenn ich mir Syrien zum Beispiel anschaue, 90% der Syrer leben in bitterer Armut.
Ja.
Denen muten wir das alles zu. Mit ihrer ganzen Traumatisierung und dann kommt noch diese ganze Armut obendrauf. Und wenn du Pech hast, dann bist du nicht mehr sicher vor Raketen und vor Beschuss und so weiter. Das kann alles sozusagen kommen. 90% der Syrer leben gerade aktuell so.
Ja.
Das heißt, wenn wir als Land sagen, andere, die es hierher geschafft haben, wir geben euch Sicherheit, wir geben euch eine Wohnung, wir geben euch eine bestimmte Form von Sozialleistung und wir geben euch vor allen Dingen die Sicherheit, dass ihr nachts ruhig und sicher schlafen könnt. Haben wir da nicht als Staat auch sozusagen die Pflicht von Menschen, dann auch irgendwann aber an einem bestimmten Punkt
aber
etwas zu
Menschen
verlangen?
Ich frage mich immer. Viel. Aber diese Menschen schauen, gehen Sie doch mal in ein deutsches Krankenhaus und schauen, wie viele Menschen
ich zitiere
aus Syrien,
Statistiken, Frau Wiesler.
Wie viele Pflegekräfte aus Syrien, wie viele Ärzte aus Syrien
über
dort arbeiten?
Über die rede ich doch gar nicht.
Ja,
die Statistik
aber,
ist doch eindeutig. Die Integration in den Arbeitsmarkt funktioniert an ganz vielen Stellen unglaublich schlecht.
Wir müssen uns doch anschauen. Es gibt die eine, wo
das
es sehr gut funktioniert.
Sie sagen Pfleger, Sie sagen Ärzte. Ich könnte jedes Mal sagen, das ist alles anekdotisch. Und ich weiß auch, dass das in vielen Fällen
das
gut funktioniert.
Da kann man einfach Bundesärzteblatt nachschauen,
Zahlen
wie viele Syrer
über offizielle Zahlen aus der Arbeitsmarktstatistik. Wir sind unglaublich schlecht darin, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen.
Ja, aber das habe
so schlecht wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Ganz
und die Frage
einfach.
Ist, woran liegt das? Woran liegt das? Kommen hierher Geflüchtete, die weniger arbeitsbereit sind als die Geflüchteten, die in Dänemark oder in England oder sonst wo sind? Die strukturellen. Naja, also ich habe Ihnen das, habe das jetzt schon mehrfach gesagt. Kinderbetreuung, Anerkennung von Abschlüssen, die Frage von natürlich auch psychosozialer Betreuung, ganz wichtig, was Sie auch nicht wissen dürfen. Ich meine, als 2015 viele Menschen aus Syrien herkamen, es waren sehr viele unbegleitete minderjährige Geflüchtete dabei. Na, also und leider haben wir sehr wenig getan für die psychosoziale Betreuung dieser Geflüchteten. Und ich meine, jetzt stellt man sich das vor, man kommt mit 17 schwer traumatisiert von Krieg, von Flucht in ein völlig fremdes Land. Man spricht die Sprache nicht, die Eltern sind nicht da, um nach einem zu schauen. Ja, also natürlich sind es auch Situationen, wo man nicht sagen kann, das ist nicht einfach ein 18-, 19-Jähriger, der in Deutschland aufgewachsen ist, hier sein Abi macht, gefestigtes Elternhaus, alles super, kann seinen Hobbys nachgehen. Der hat doch einen ganz anderen Start ins Leben gehabt. Ja, Menschen aus dem Irak, die so alt sind wie ich, haben 3 Kriege erlebt. Das macht doch was mit den Menschen. Und ich finde, dass wir gerade an der Stelle Psychosozialbetreuung viel zu wenig gemacht haben. Die Ampel hat da noch Gelder gekürzt. Da hat man noch Gelder gekürzt bei dem psychosozialen Betreuung von Geflüchteten. Sie, das ist auch ein Aspekt, aber ich sage nicht, dass es der Hauptaspekt ist.
In einer perfekten Welt wünschen wir uns das alle so. Herr Steinbrück, Sie atmen einmal tief durch.
Ja.
Ich frage mich sozusagen immer, was ist das Menschenbild, das dem zugrunde liegt?
Das Menschenbild, das uns zugrunde liegen sollte, wäre, Menschen zu befähigen, ein eigenverantwortliches Leben zu führen.
Ja, unbedingt.
So, und das zu unterstützen. Das gilt auch für diejenigen, die zu uns kommen.
Ja.
Und zwar egal, woher sie kommen.
Kein Dissens, natürlich.
So, und ein Staat, der Flüchtlinge aufnimmt, darf von diesen Flüchtlingen auch eine Gegenleistung erwarten.
Bringen Sie auch.
Sich nicht nur zu integrieren, sondern auch ihre Leistung einzubringen und möglicherweise, soweit es geht, das Sozialwesen, die Solidargemeinschaft, so schnell wie möglich zu entlasten von der Fürsorge oder von der Unterstützung, die sie brauchen.
Das ist das, was ich meine.
Ja. Aber das tun Sie doch. Ich meine, wir wollen auch nicht vergessen, dass es die sogenannte Gastarbeitergeneration war, die dieses Land mit aufgebaut hat.
Nee,
und wir sie auch nicht immer so behandelt haben, wie sie es verdient hätten.
Ganz kurz.
Und viele der Geflüchteten arbeiten hier, tragen jeden Tag
zum Funktionieren des Gesellschaftlichen Lebens. Da haben Sie recht, da hat ein Kulturwandel stattgefunden. Sie sind ja viel unterwegs. Sie sind jemand, der an der Basis viele Gespräche führt. Gerade die erste, zweite Generation der Gastarbeiter, es sind gerade die, die sagen, das läuft nicht gut gerade bei euch. Ihr müsst mehr verlangen. Ihr habt es damals von uns auch verlangt.
Ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen anekdotisch, oder? Oder gibt es dazu Zahlen? Nur weil Sie mir eben anekdotisches Argumentieren vorgeworfen
also,
haben.
Also, wenn Sie sich mal die Wählerstruktur der AfD angucken, werden Sie ganz schnell dahinter kommen, dass da wenig Anekdotisches ist. Ich habe viele solcher Gespräche geführt. Steigen Sie in ein Berliner Taxi, machen Sie es in Hamburg, reden Sie mit Menschen, die seit 30 Jahren hier sind, die sagen, wir mussten uns damals hinten anstellen. Und warum läuft das jetzt plötzlich anders?
Ich fahre viel Taxi, aber ich erlebe eben auch Menschen, die auch vor Generationen zugewandert sind, denen das riesige Angst macht, dass mit der AfD eine Partei immer stärker wird und denen das auch Angst macht, dass das Thema Migration als ein Problem gesehen wird, die sich Sorgen machen um ihre Kinder, um ihre Enkel, die schwerer eine schwerer einen Ausbildungsplatz finden, die schwerer es haben auf dem Wohnungsmarkt, die sich in der Schule mehr anstrengen müssen. Also da gibt es natürlich auch diese Diskriminierung zu erfahren alltäglich. Und mir ist nicht klar, warum wir die ganze Zeit diese Debatte führen, was wir von den Menschen erwarten. Ja, selbstverständlich. Ich möchte doch auch, dass jeder ein eigenverantwortliches Leben führen kann, dass jeder befähigt wird durch gute Bildung, durch eine Integration auf dem Arbeitsmarkt. Völlig egal, wo er herkommt oder ob er schon immer hier war. Das ist doch natürlich das Ziel. Die Frage ist doch, wie schaffen wir das? Schaffen wir das durch Sanktionen, durch Druck, durch Zwang? Oder schaffen wir das durch vernünftige Angebote? Ja, indem man eben Menschen weiterqualifiziert. Ganz viele Bürgergeldbezieher sind ja auch übrigens in Maßnahmen und in Bildungsmaßnahmen und in der Ausbildung. Und da möchte ich ansetzen.
Herr Steinbrück, ist das sozusagen dieser, ich finde das ja prinzipiell sehr sympathisch. Und ich mag auch die Haltung sozusagen, Menschen prinzipiell zu helfen und alles möglichst perfekt und fair zu machen. Aber wird das irgendwann sozusagen zu etwas, was uns wirklich lähmt? Der Versuch, also beim Versuch, alles möglichst perfekt zu machen, dann grandios zu scheitern.
Nein, der führt zu einer Überdehnung und Überfrachtung der Solidargemeinschaft. Und das ist nun mal der Staat, zu sich zusammensetzend aus denjenigen, die Steuern und Abgaben bezahlen. Das heißt, das alte, seinerzeit ja entwickelte Prinzip steht mir näher. Und das heißt fördern und fordern. Das heißt, diejenigen, die Solidarleistungen empfangen, dürfen gefordert werden. Und sie dürfen dahingehend gefördert werden, so schnell wie möglich die Solidargemeinschaft wieder zu entlasten. Und dieses Prinzip finde ich völlig richtig. Ob das überall durchgesetzt wird und ob das überall akzeptiert ist, ist eine Frage, die ich jetzt nicht abschließend beantworten kann. Aber dieses Prinzip fördern und fordern scheint mir ein richtiges und durchgängiges Prinzip zu sein, wie wir in einem Sozialstaat miteinander umgehen.
Und haben wir das aus den Augen verloren?
Ich glaube manchmal ja. Manchmal gibt es auch Stimmen, die ich jetzt gar nicht identifizieren will, die den Eindruck haben, die Fördermöglichkeiten des Staates seien unendlich. Einige glauben sogar, unabhängig von seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, in Wirklichkeit hat das sehr viel mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieses Staates zu tun, in einer sich global rasant verändernden Welt, auch von den Konkurrenzverhältnissen her. Das heißt also, dieser Sozialstaat muss immer in Verbindung gesehen werden mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und die setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Und diejenigen, die diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erbringen, sowohl unternehmerisch wie auch auf der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerseite, die stehen oder sollten in den Mittelpunkt der Politik stehen, weil sie die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir diesen Sozialstaat finanzieren können.
Und wenn wir uns die Steuerpolitik anschauen, dann ist es doch so, dass die Menschen, die in den letzten Jahrzehnten hierher geflüchtet sind, deutlich mehr Steuern bezahlen als andere Bevölkerungsgruppen, die sich da eher wegdrücken. Und wenn wir darüber reden, wie wir die stärker besteuern, dann, was ja teilweise auch die Vermögenden selber fordern. Es gibt ja ganze Initiativen, Millionäre für die Vermögensteuer.
Das ist jetzt so eine verteilungspolitische Rabulistik, die ich Ihnen durchgehen lasse als Linke, aber ansonsten
nicht Anhänger. Rabulistik liegt Ihnen ja auch nicht ganz fern, Herr Steinbrück, nicht wahr?
Also da kann man natürlich schöne Verteilungs- und Klassenkämpfe aufmachen, aber wie ich glaube, hat es mit dem Zusammenleben dieser Gesellschaft nicht so furchtbar viel zu tun.
Naja, ich glaube schon, dass viele Menschen das Gefühl haben, selber auch Klassenkampf durchaus zu erleben, und zwar sehr stark von oben. Also wenn wir uns anschauen, irgendwie auch gerade in vielen Unternehmen, wo es auch gerade amerikanische Digitalkonzerne zum Beispiel, wo es Betriebsräte gemobbt werden, wo es keine Tarifverträge gibt. Also von daher erleben doch auch viele Menschen, dass eine Form von Klassenkampf geführt wird. Und ich meine, eigentlich bin ich ein bisschen verwundert, Sie sind ja Sozialdemokrat oder zumindest sind Sie Mitglied der SPD. Also dass Sie diesen Widerspruch zwischen oben und unten...
Das ist interessant. Ja, ist er für Sie gar kein Sozialdemokrat?
Das muss er beurteilen, das weiß ich nicht.
Stopp, nein,
das weiß ich nicht. Das muss er beurteilen.
Sind Sie sich nicht sicher, ob vor Ihnen ein Sozialdemokrat ist?
Frau Wissler, soll ich jetzt mein Florett auch rausholen?
Bitte. Machen Sie doch mal.
Ja, nein, gut. Das hat keinen Sinn, sich auf der Ebene zu begegnen, und dann eskaliere ich nicht weiter. Ich weiß nicht so richtig, was Sie damit ausdrücken wollten.
Naja, damit wollte ich jetzt ausdrücken. Wir haben jetzt eben ein Gespräch geführt, wo ja zum Beispiel die Frage von Vermögenssteuern, aber auch die Frage des Mindestlohns, ich jetzt nicht so den Eindruck hatte, dass Sie die Position, die die SPD leider in der Regierung auch nicht vertritt, aber zumindest in ihre Wahlprogramme schreibt, jetzt vertritt. Deswegen habe ich es so ausgedrückt. Aber natürlich an ein paar Stellen, und das habe ich ja auch gesagt, finde ich die Punkte zu sagen, die Frage, die Sie stellen, wie können wir Sachen effizienter und besser machen und weniger aufwendig und effektiver machen, die finde ich ja total richtig. Aber ich befürchte auch, dass wir am Ende bei unterschiedlichen Punkten landen, wie man das machen wird. Ich will nur sagen, die Vorschläge der Linken würde durchaus dazu führen, dass wir vieles auch anders gestalten können. Aber ich finde, und das ist mir auch aufgefallen, als ich ihr ganzes Papier mir angeschaut habe zum handlungsfähigen Staat, ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, dass dieses ganze Gerede vom schlanken Staat, das vor allem die FDP nach vorne gebracht hat, dazu geführt hat, dass wir natürlich auch das Problem haben, dass wir eine ziemliche Unterbesetzung haben, was den öffentlichen Dienst angeht, dass Bauanträge heute ewig dauern, dass das heißt, die Bürgerämter unterbesetzt sind. Ich will das nur sagen, also es gehört nicht nur einfach dazu zu sagen, wir müssen Bürokratie abbauen, was immer gern gesagt wird, wobei auch teilweise Arbeitnehmerrechte und Arbeitnehmerschutz.
Vorhin wollten Sie noch Bürokratie abbauen, Sozialleistungen aufbauen, Mindestlohn nach oben, Grundsicherung nach oben. Jetzt wollen Sie auch am Ende der Sendung wieder Bürokratie weiter aufbauen, weil das nicht so richtig gut läuft.
Nein, es geht darum, welche Bürokratie baut man ab, welche nicht. Also das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz abzuschaffen, halte ich für völlig falsch. Ich möchte nicht, dass Kinderarbeit, dass Menschen zu in sklavenähnlichen Verhältnissen arbeiten. Und ich möchte auch, dass die Arbeitgeber Mindestlohn dokumentieren.
Sklavenähnliche Verhältnisse?
Nee, nicht in Deutschland. Nein, nicht in Deutschland.
Ach so, Gott sei Dank.
Naja, wobei, wenn man sich teilweise auf den Spargelfeldern umschaut, nicht sklavenähnlich, aber da ist es heftig. Nein, aber das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz galt ja wirklich dafür, dass eben Kinderarbeit, zum Beispiel nicht Produkte aus Kinderarbeit benutzt wird. Da geht es ja um die globalen Lieferketten und jetzt weniger um Deutschland. Deswegen, ich will nicht überall Bürokratie abbauen, überhaupt nicht. Viele Dinge haben auch ihren, ich finde es schon gut, dass es ein Gesundheitsamt gibt, und dass Dinge dokumentiert werden. Aber ich finde, es gibt Stellen, wo man es abbauen kann. Und das ist bei dieser Überbürokratisierung im Umgang mit denen, die sowieso wenig haben.
Jetzt haben wir einen ziemlichen Potpourri zusammen, ja?
Ja, richtig. Mhm. Deswegen die letzte Frage an Sie, Herr Steinbrück. Ist dieses Land in Ihren Augen reformfähig?
Es hat manchmal bewiesen, dass es reformfähig ist, in Schüben, und sich dann auch verändernden Bedingungen angepasst. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist sehr verkrustet. Und es tut sich sehr schwer, große Sprünge zu machen, sich auf sich verändernde Bedingungen wirklich einzulassen. Und da wird es ja nicht alleine nur von der inneren Entwicklung getrieben, sondern auch von den äußeren Kräften um uns herum. Und die bleiben nicht stehen. Das heißt, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieses Landes zu erhalten als Voraussetzung für ein Wohlstandsniveau und für einen intakten Sozialstaat und ich füge jetzt hinzu, einen effizienten Sozialstaat. Diese Verbindung zwischen wirtschaftlicher Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und der Qualität und Leistungsfähigkeit dieses Sozialstaates gerät in meinen Augen gelegentlich aus dem Blick.
Und sind wir mentalitätsmäßig dabei? Das ist ja der Punkt.
Ja, also da gibt es eine gewisse Konsumentenhaltung auch gegenüber der Politik, nach dem Motto, die Politik muss liefern. Und wenn sie das nicht tut, dann bin ich mit ihr unzufrieden. Und es gerät ein bisschen in Vergessenheit, dass man auch in weiten Teilen eigenverantwortlich ist. Und dass die Politik nicht dazu da ist, alle Widrigkeiten wirklich zu kompensieren.
Das ist das, was ich vorhin meinte.
Ja.
Aber zur Mentalität. Ich meine, in diesem Land werden 1,3 Milliarden Überstunden gemacht. Jedes Jahr die Hälfte davon unbezahlt.
Nee, ich rede jetzt
also ich meine
nicht,
nur dieses Thema Mentalität und
bin
Menschen
nicht
arbeiten nicht.
Und ich okay, sage auch nicht, dass Leute stinkend faul sind. Das habe ich alles nicht gesagt.
Nein, ich meine nur die Mentalität, dass Menschen sich anstrengen, dass Menschen arbeiten, die gibt es doch größtenteils.
Ja, es gibt auch Erscheinungsformen, die Sie nicht zur Sprache bringen, wo sich, sagen wir mal, auch ein Sozialverhalten breit macht, das man auch kritisieren kann.
Absolut.
Zum Beispiel, was meinen Sie damit?
Ja, die Erwartungshaltung an die Lieferfähigkeit des Staates, eine ziemliche Konsumentenhaltung gegenüber der Staat soll es schon richten. Und ich bin weitestgehend nicht verantwortlich für mein eigenes Leben. Oder ich tue nicht das, was in meinem Vermögen steht. Ich meine jetzt im monetären Vermögen, sondern in meinem persönlichen Vermögen, eine Solidargemeinschaft auch wieder zu entlasten. Das gehört zur Definition des Sozialstaates auch hinzu.
Kein Widerspruch.
Das ist in dieser Aussage
gutes,
richtig. Bin ich sicher, ob wir die gleichen Menschen
Ende,
damit meinen. Aber
ein
die Aussage ist
das
so
diskutieren
abstrakt.
Wir dann im zweiten Teil richtig. Irgendwann aus.
Ja, gerne.
Danke Ihnen beiden ganz herzlich. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über den Sozialstaat diskutieren. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.